Diskurs Null bei Radio Horeb. Hier geht es um die Grundlagen des Christseins. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, heute am Samstagnachmittag wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen zum Kurs Null, sagt Ihnen Gregor Dornis. Gott und die Welt, Gespräche über den christlichen Glauben. Seit einiger Zeit führen wir hier eben diese Gespräche über den christlichen Glauben. Wir klopfen bei Christen an, fragen sie nach den Inhalten ihres Glaubens und natürlich danach, was das für ihr Leben bedeutet. Heute sprechen wir mal mit einem Philosophen, mit dem katholischen Philosophen Jörg Splett. Er ist Professor für Philosophie an der Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main und von ihm erhoffen wir uns klare und deutliche Antworten. Über die Frage, ja, was geht denn im Kopf von Christen eigentlich vor? Wie gesagt, er ist Philosoph. Er war gemeinsam mit Karl Lehmann Assistent bei einem der bedeutendsten Theologen des 20. Jahrhunderts, bei Karl Rahner. Er hat selbst im Laufe seiner akademischen Laufbahn eine Unzahl von Büchern veröffentlicht zu grundlegenden Fragen des christlichen Glaubens. Für ihn sind allein im Moment drei große Festschriften auf dem Markt. Wenn uns also einer beantworten kann, was es mit Christen auf sich hat, dann Jörg Splett. Mit ihm sprachen wir in den Gesprächen über den christlichen Glauben. Wir sprachen mit ihm über Gott und die Welt. Herzlichen Dank, Professor Splett, dass Sie sich die Zeit nehmen für unseren Kurs Null. Erst einmal grüß Gott, Professor Splett.
Grüß Gott, Herr Dornis.
Herr Professor, im Grunde wollen wir in diesem Kurs Null eigentlich nur eine einzige Frage beantworten. Und mit der fangen wir auch gleich an. Wer oder was ist Gott?
Ja, dann wird jeder seine Antwort geben. Ich dachte, ein Einstieg wäre die berühmte Antwort von Martin Luther, der 1546 gestorben ist. In seinem großen Katechismus schreibt er, ein Gott heißt das, dazu man sich versehen soll, alles Guten und Zuflucht haben in allen Nöten. Also, dass ein Gott haben nichts anderes ist, denn ihm von Herzen trauen und gläuben, wie ich oft gesagt habe, dass allein das Trauen und Glauben des Herzens machet beide Gott und Abergott. Das wäre so eine erste Annäherung. Mir persönlich lieber ist, wenn wir noch einen Schritt weiter zurückgehen, 450 Jahre vor Luther wurde Anselm von Canterbury geboren und der hat gesagt, Gott sei das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Und meinte, das könne man sowohl Theisten wie Atheisten wie Agnostikern erst einmal als Begriff vorschlagen. Was würden Sie zu so etwas sagen?
Das sind natürlich schon zwei sehr anspruchsvolle Annäherungen an dieses Thema. Also noch einmal, vielleicht können Sie uns das übersetzen, was Luther da gesagt hat.
Das müssen wir tun. Also Luther stellt darauf ab, dass er sagt, Gott nenne ich das, worauf ich letztlich mein Vertrauen setze. Sagt, jeder hat irgendeine Wirklichkeit, auf die er sich ausrichtet, von der her er lebt. Sonst könnten wir gar nicht existieren oder leben. Und jetzt müsste man herausbekommen, was das ist. Und er sagt, das, und so wie Sie auch erstmal gefragt haben, was oder wer, was dort eine Wirklichkeit ist, auf die ich mich verlassen kann und der ich traue, das wäre Gott. Mir ist das offen gesagt noch zu subjektiv und zu sehr so auf den Einzelnen bezogen. Ich finde es besser, diesen Vorschlag des Philosophen und Theologen Anselm von Canterbury zu sagen, manche sagen das Größte, was man denken kann. Nein, das ist nicht gemeint, sondern versucht zu denken, das Höchste und Erfüllteste, was es nur gibt. Und wenn man dann noch versuchen würde, darüber hinaus zu denken, merkt man, das geht nicht mehr. Und in diese Richtung geht das, was Gott heißt, das ist dann keine Denkaufgabe bloß. Ich würde es in meiner Sprache so sagen, Gott ist der, dem Anbetung gebührt.
Also Sie würden es nicht auf das Denken reduzieren?
Nein, der Anselm meint auch mehr mit dem Denken. Genau wenn Descartes in seinem berühmten Satz sagt, ich denke, also bin ich, dann sagt er extra mit Denken, meint er hier wollen, meinen, wünschen, alles das gehört hinein, also unsere ganze Geistestätigkeit. Und wenn ich die hineinnehme und sage, heute würden vielleicht viele Leute sagen, was der höchste Wert ist oder das höchst Wertvolle.
Für viele Menschen ist ja gerade heutzutage das Problem, dass das Gottesbild eigentlich nicht mehr so selbstverständlich ist. Also früher hat man ja eigentlich in Zeiten gelebt, wo jeder irgendwie sich religiös verstanden hat. Irgendwo gehört er dazu. Das ist ja nun so, wir haben mit Dingen zu tun, die wir sehen, die wir einfach auch, die wir anfassen können und so weiter. Und Gott ist ja eigentlich etwas, wo man von außen sagt, naja gut, das ist, hört sich alles schön und gut an, aber das kann ich nicht überprüfen. Was machen wir denn damit?
Eben, also tatsächlich ist es ja so, wie Sie sagen, dass diese Selbstverständlichkeit verschwunden ist. Einerseits ist das zu bedauern und sehr betrüblich, weil der Mensch dann da doch umgriffen und gehalten wurde. Auf der anderen Seite muss ich gestehen, dass ich auch sehe, dass das seine guten Seiten hat. Denn wenn die Leute so selbstverständlich unbefragt einen alten Mann mit weißem Bart sich davor stellten, dann kann ich eigentlich nur nachvollziehen, dass das nicht mehr in derselben Weise angenommen werden kann. Ich entsinne mich, dass Karl Rahner öfter gesagt hat, 85% von dem, was die Atheisten da ablehnen, das lehnt er auch ab. Und da läuft es genau auf diese Unvorstellbarkeit und Unsichtbarkeit hinaus, von der Sie eben sprachen. Wir müssen eben versuchen, den Menschen zu vermitteln, dass es nicht bloß das gibt, was man sehen und anfassen kann. Und das finde ich auf der anderen Seite wieder nicht so schwierig. Also meine Kinder waren noch ziemlich klein, als sie begriffen haben, dass man die Liebe von der Mutti weder wiegen noch messen kann. Und sehen auch nicht. Man sieht einzelne liebevolle Taten oder liebevolle Worte, aber doch nicht die Liebe selber. Das haben die begriffen, da waren die noch Kindergartenkinder.
Und ist das bei Gott ähnlich? Gibt es da auch so eine Art Liebe, die man nicht sehen kann, die aber da ist?
Das meine ich. Genau darum müsste es gehen. Das nannte man früher, wenn wir jetzt in die, ich bin ja Philosoph, ins Philosophische hineindenken, nannte man das Gottesbeweise oder Weg der Vernunft zu Gott. Die Frage war dieselbe. Ich habe es hier mit dieser Welt zu tun. Alle Menschen haben es mit derselben Welt zu tun. Es gibt keine Sonderoffenbarungen, auf die sich jetzt etwa die Leute beziehen könnten, die glauben. Ich habe das auch mal versucht, in meinen Vorlesungen nicht auf solche spezifisch religiösen Erfahrungen abzuheben. Die gibt es, aber die müssen ja gedeutet werden. Und es gibt zu viele Leute, die erklären, sie seien religiös unmusikalisch. Die haben solche Erfahrungen nicht gemacht. Darum bin ich etwa niemals ausgegangen in den Vorlesungen von der Erfahrung des brennenden Dornbuschs oder dergleichen oder solcher Erscheinungen, sondern habe gesagt, was fällt uns denn in unserem Leben und in unserer Welt auf, wenn wir ein bisschen wach sind, fällt auf als etwas, was nach Erklärung ruft. Das war für den großen Philosophen Platon seinerzeit die Sternenbewegung am Himmel. Das war für die Griechen das Tollste, was es gab, dass sich da die Sterne so in regelmäßigen Kreisen bewegten und das erschien ihnen ja auch ewig, anfanglos und endlos und immer das Gleiche, während auf Erden die Jahreszeiten wechseln und die Menschen sterben und die Tiere sterben. Und dann fragt er sich danach, wie kann ich mir das erklären und deutlich machen? Das war sein Punkt. Das könnte man so machen. Man könnte aber auch andere Erfahrungen nehmen.
Aber Gott ist ja für Sie jetzt nicht die Erklärung, also das hört sich so ein bisschen so an nach der falschen Reihenfolge. Also erst habe ich eine Welt und die muss ich erklären und dann hört es irgendwann auf und dann muss ich Gott einfügen oder wie
ja,
ist das gemeint?
Die Reihenfolge ist tatsächlich merkwürdig verkehrt. Das ist auch sonst ja so. Zuerst höre ich den anderen reden und dann geht mir darauf auf, was er denkt, während er ja zuerst gedacht hat und dann redet. Und so haben wir es natürlich auch nicht zuerst bewusst mit Gott zu tun, sondern das Kind hat es mit der Mutter zu tun, mit dem Vater, mit den Eltern, mit anderen Leuten, mit der Welt. Und je nachdem, wenn es wie früher in einem religiösen Milieu aufwächst, dann wird die Mutter und der Vater ihm schon von Gott erzählen, ohne dass es aber selber irgendwelche Erfahrungen damit gemacht hat.
Und was, wenn es nicht im religiösen Milieu aufwächst?
So
wo ist Gott da?
Was dann? Und da stehen wir ja heute und da versuchen wir ja hier etwas herauszubekommen. Dann, meine ich, käme es darauf an, dass der Mensch, und spätestens passiert das doch so in der späteren Kindheit und dann in der Pubertät, dass man sich eigentlich fragt, was ist und was soll das Ganze? Wie kann ich mich verstehen und wie kann ich uns verstehen? Wie kann ich mein Ungefragtes in die Welt geworfen sein, verstehen, und zwar so verstehen, dass ich mich dabei auch akzeptieren kann. das ist ja die Frage, wenn jemand sich bloß versteht, als aus dem Wirbelbecher der Evolution gerollt und jetzt hier irgendwie so existierend, kann der wirklich ein Bewusstsein der Selbstachtung bekommen etwa?